Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge des Talk-Formats. Ja, ihr habt es längst am Thumbnail erkannt. Zu Gast ist erneut Professor Dr. Hartmut Walz. Das jetzt schon zum dritten Mal und ob aller guten Dinge drei sind, wird sich heute zeigen. Denn starke Meinungen treffen aufeinander. Professor Dr. Hartmut Walz sagt, in Deutschland findet Finanzberatung in einem qualitativ hochwertigen Maße gar nicht statt. Es ist im Prinzip nur ein interessengetriebener Produktverkauf. Da muss ich sagen, als gelernter Bankkaufmann blutet mir das Herz. Da muss ich einschreiten und einmal nachfragen, was er meint, was er mit Triggerwörtern meint, was die psychologischen Kniffe der Beraterinnen und Berater sind, welche Auswege es gibt, wie man sich schützen kann. Und dann ist noch die große Frage, wo findet eigentlich nur Kegeln und Chaga-Chaga statt? All das gibt es jetzt hier im Video. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Herr Walz, schön, dass es wieder einmal geklappt hat, dass Sie bei uns jetzt schon zum dritten Mal auf dem Kanal zu Gast sind. Wir haben immer großes und großartiges Feedback bekommen von Ihrer Fan-Community und von unserer Zuschauerschaft. Jetzt alle guten Dinge sind drei. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir heute dann so gut auseinandergehen wie beim letzten Mal, denn wir widmen uns einem brisanten Thema, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wir wollen uns angucken, wie sieht so die Beratungsqualität und die Beratungslogik bei Finanzprodukten aus. Und da haben Sie sich auch in einem Buch zu ausgelassen und haben da Ihre Kenntnisse verfasst. Das heißt, beraten statt verraten steht dort auch schon im Hintergrund, habe ich gesehen. Und da würde ich jetzt gerne einmal vorweg wissen, Sie setzen sozusagen die Finanzberatung, also die vordergründig unentgeltliche Finanzberatung mit Produktverkauf gleich. Da bin ich drüber gestolpert. Was hat es denn damit auf sich? Warum tun Sie das?
Ja, also herzlichen Dank, dass ich ein drittes Mal da sein darf. Das klang schon so, als ob es ein viertes Mal nie geben wird. Lassen Sie uns das einfach als Cliffhanger offen lassen.
Ja.
In der Tat habe ich mich sehr exponiert mit diesem Buch, das aber ein Psychologe, ein Vollblutpsychologe mit mir gemeinsam erstellt hat, Beraten statt Verraten. Und wir haben da faktenbasiert so ein paar Wahrheiten ans Licht gebracht. Also vielleicht mal vorab, weil Sie sagten, vielleicht wird es heute kontroverser, damit kann ich wunderbar leben. Meine Kolleginnen und Kollegen lieben das, der Herr Walz ist immer friedlich und höflich, aber nicht friedhöflich. Genauso soll es sein. Ihre erste Frage war, dass ich eben ein Problem damit habe, wenn Vertrieb oder Verkauf als Beratung bezeichnet wird. Und das ist aber auch gar nicht aggressiv. Das ist so einfach, wenn man es mal verstanden hat. Beratung ist eine Leistung für sich, die auch irgendeine Entlohnung, einen Preis hat für sich. Wenn ich zu meinem Rechtsanwalt gehe, wenn ich zu meiner Steuerberaterin gehe, dann zahle ich für die Beratung. Wenn aber eine Beratung gratis ist, dann bin ich entweder bei der Caritas, das kommt vor, aber selten vor, oder ich bin bei der Verbraucherzentrale oder sonst bei irgendeiner über Dritte, zum Beispiel über den Staat, also letztlich über den Steuerzahler, subventionierten oder finanzierten Einrichtung. Auch meine Studierenden kriegen Finanzwissen gratis, ja, und ich kriege das Geld aber vom Steuerzahler. So, und das sind aber alles Nischen. Und jetzt lassen Sie uns die Nischen weglassen, ja, lassen Sie von denen uns auf Mainstream gehen. Dann haben wir den Finanzvertrieb und da steht am Ende einer sogenannten Beratung, die ich bestenfalls Verkaufsberatung nennen würde, immer eine Produktempfehlung. Und die Finanzierung erfolgt natürlich durch den Kunden oder die Kundin. Natürlich ist es nicht gratis, aber es erfolgt hintenrum. Und das ist der Punkt, den ich jetzt gar nicht angreife, aber den ich transparent machen möchte. Dieses hintenrum und die Intransparenz, das ist etwas, was einem Ökonomen immer negativ aufstoßen muss.
Worüber ich natürlich gestolpert bin, ist so dieses, Berater sind reine Produktverkäufer. Da werden sich jetzt natürlich viele Bankkaufleute, so wie ich ja auch einer bin, dann natürlich sehr, sehr ärgern, denn die gehen ja durch eine 2,5- bis 3,5-jährige Ausbildung, wissen vieles über Zahlungsverkehr, wissen vieles über Baufinanzierung und natürlich Vermögensaufbau. Das sind ja nicht nur reine Produktverkäufer, sondern die haben ja sehr viel Wissen angehäuft, was sie natürlich auch weitergeben. Da kann man jetzt noch nicht einfach von reinen Produktverkäufern ausgehen.
Also wenn Sie wollen, dass ich ganz lieb bin, dann sage ich, okay, es ist zum Teil eine Verkaufsberatung. Aber ich würde mal diese Leute, zu denen ich ja auch gehöre, ich habe ja auch eine Bank- bzw. Sparkassenlehre und habe das alles gelernt. Und in der Berufsschule habe ich sogar ein bisschen Produktwissen erworben. In der begleitenden Schulung durch das Haus, da war es insbesondere eine Vertriebsschulung. Wie bringst du die Vorteile beim Kunden rüber und versuchst ihn zu defokussieren von den Nachteilen? Ja, also ich denke, die Leute, die sich in der Branche auskennen, die wissen das alles. Und ich würde die in zwei Gruppen teilen. Die einen sagen, das ist mein Beruf, ich bin Vertriebler. Im Privatkundengeschäft ganz klar Privatkundenvertrieb. Und bitte schauen Sie einfach in die Stellenanzeigen. Da suchen die Kreditinstitute und die Versicherer Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter. Nur plötzlich in der Kundenkommunikation auf der Visitenkarte, dann mutieren die Vertriebler plötzlich zu Beratern. Und das ist einfach eine Rosttäuscherei, die ich nicht gut finde. Und da gehe ich auch nicht drunter, davon weg. Und viele, viele Vertriebsmitarbeiter sagen ja auch, ja, ich bin Vertriebler. Ja? Und es gibt auch welche, die haben, genau wie ich dann in meiner Berufsentwicklung, ein Problem damit, dass sie nicht wirklich kundenorientiert beraten, sondern dass sie verkaufen müssen. Ja? Und dass sie in den Bausparwochen dann jedem, der reinkommt, von der Wiege bis zur Bahre, ja, auch dem alten Mütterchen, halt einen Bausparvertrag auf die Nase drücken müssen. Ja? Egal, ob es geeignet ist oder nicht. Ich glaube, damit konnte ich mich jetzt verständlich machen.
Absolut. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck, dass es gerade, um jetzt auch die Bankkaufmannsehre so ein bisschen hochzuhalten, gerade im Banken- und Finanzbereich besonders opportun ist, darauf einzuschlagen, denn letzten Endes, ja, es werden Produkte verkauft, aber das ist ja woanders auch nicht anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Autohaus gehe, zu Mercedes oder Volkswagen, und ich, lass mich beraten zu einem SUV, wie es ja momentan sehr modern ist, dann darf ich mich ja auch nicht wundern, wenn jetzt im Mercedes-Autohaus mir dann ein GLA am Ende angeboten wird oder bei BMW jetzt vielleicht ein 5er-Modell und dergleichen mehr, anstatt jetzt eines Volkswagens. Also da beschwert sich niemand. Bei den Banken ist es auf einmal problematisch, habe ich den Eindruck.
Ich freue mich sehr über diese Frage. Also Sie zaubern mir ein fettes Grinsen ins Gesicht.
Denn das ist schon immer schlecht.
Ihr Vergleich ist einfach unrichtig, der passt nicht. Zwei Punkte möchte ich daran bemängeln. Erstens, ich habe noch keinen Autohändler, ich habe noch keine Automarke gesehen, die mit dem Slogan wirbt, Unabhängigkeit ist unsere Stärke. Wenn ich zum Mercedes-Händler gehe, dann weiß ich, ich kriege einen Mercedes. Und wenn ich zum Opel-Händler gehe, dann kriege ich einen Opel. So, das ist schon mal völlig klar. Währenddessen ganz viele Finanzdienstleister das Image vertreiben oder nach außen tragen, dass sie unabhängig oder hausübergreifend verkaufen würden. Da sind, ich sag mal als Negativbeispiel, Sparkassen ganz stolz darauf, dass sie eben Zertifikate von Fremdanbietern verkaufen. Das tun sie aber nur in dem Bereich, wo sie an diesen Zertifikaten mehr verdienen als an den eigenen. Aber im Wesentlichen weiß ich doch, wenn ich in den Depot von einem Kunden reinschaue und wenn ich mir die Versicherung einer Kundin anschaue, dann weiß ich doch ganz genau, von welcher Institutsgruppe der oder diejenige beraten wurde. Ja, das ist der erste Punkt. Also es wird eine Unabhängigkeit, eine übergreifende Kundenorientierung und Beratung suggeriert, die einfach unwahr ist. Ich bin sehr nett, ja, ich bin so nett wieder heute. Ich sage nicht Lüge, sondern ich sage einfach nur unwahr. Das Zweite ist, bei dem Auto weiß ich, was ich habe. Und wenn das quietscht und nicht fährt und nicht anspringt, dann bringe ich das in 2 Wochen zurück. Das ist ein sogenanntes Erfahrungsgut. Erfahrungsgüter sind Güter, wo Sie sofort merken, dass was stimmt oder dass was nicht stimmt. Das Brötchen von gestern erkenne ich beim ersten Biss und bringe es zurück. Die Finanzdienstleistungsprodukte und insbesondere die Vorsorgeprodukte, jetzt sind wir überwiegend im Versicherungsbereich, ja, Rürup-Riester, betriebliche Altersvorsorgen, aber auch die ganzen privaten Renten- und Lebensversicherungen. Das sind Vertrauensgüter. Vertrauensgüter, das ist so ein bisschen wie meine lebenserhaltende Operation. Da merke ich bei den Vertrauensgütern erst immer nachher, ja, ob es gut war oder nicht gut war. Ja, also die teure Spezialklinik, die können ein tolles Marketing haben. Wenn ich die Operation nicht überlebe, kann ich nicht einmal die anderen Bürgerinnen und Bürger mehr warnen. Dann war's das. Und wir haben im Augenblick ja ganz massiv das Problem, ich kriege ja diese Opfer täglich ja zu Angesicht, wir haben das Problem, dass Leute im höheren Alter, dann im fortgeschrittenen Alter erst merken, dass ihre Vorsorgeprodukte einfach schrottig waren, dass sie nach 15, 20, 25 Jahren nicht einmal nominal auf Null sind. Also unterm Kopfkissen wäre das Geld trotz Inflation hätte sich besser erhalten oder weniger vermindert. Und da können Sie verstehen, bitte, dass ich darüber verärgert bin und dass ich als Verbraucherschützer das nicht mitmachen kann, sondern ganz klar das Kind beim Namen nennen muss.
Ja, dem würde ich jetzt allerdings entgegenhalten, dass ich bis zu einem gewissen Grad schon Transparenz oder dass Banken schon Transparenz ja nach außen hin zeigen. Wenn ich zur Sparkasse gehe, weiß ich, okay, die DK Bank ist die Fondsbank, also jetzt also in die Tüte gesprochen, der Sparkassen. Wenn ich zur Volksbank gehe, ist es, glaube ich, Union Investment, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn ich zur Deutschen Bank gehe, dann bekomme ich DWS-Fonds oder X-Trackers.
So ist es.
Wenn ich jetzt nicht unter einem Stein gelebt habe und mich ja nur vordergründig informiere, weiß ich ungefähr, welche Produkte mir angeboten werden und welche nicht. Vergleichbar mit Mercedes. Ich gehe in ein Mercedes-Autohaus, ich bekomme eine A-Klasse, eine C-Klasse etc. pp. Und wenn, also das würde ich dem schon mal entgegenhalten. Und die andere Sache ist, die natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, Altersvorsorgeprodukte entfalten ihre Vor- oder Nachteile erst nach einer sehr, sehr langen Zeit. Das tun aber andere Produkte auch. Also wenn ich mich beim Fissmann, beim Heizungsbauer informiere, ob jetzt Brennwertkessel für mich halt günstiger ist, wird sie auch erst nach einer Zeit halt zeigen, ob er sich amortisiert oder nicht. Und da schließt sich für mich halt der Kreis, dass dann bei Banken immer besonders gerne drauf geprügelt wird. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also erstens mal weder Sie noch ich prügeln. Ja. Das ist auch kein Bashing, es ist einfach Fakt. Und wir haben ja noch sehr, sehr gemäßigte Fälle. Es gibt da noch viel, viel krassere Dinge. Ich fühle mich aber jetzt von Ihnen überhaupt nicht widerlegt. Ich habe nicht behauptet, dass nur Vorsorgeprodukte von Banken und Versicherungen Vertrauensgüter sind. Ich habe das Beispiel mit der Operation genannt. Das ist ein noch krasserer Fall. Da geht es wirklich ums nackte Leben. Sie haben auch komplexe technische Produkte, Sie haben auch Softwareprodukte, wo ich erst verzögert mitbekomme oder wenn die Widerspruchsfrist vorbei ist oder wenn der Kauf getätigt ist, dass ich über den Tisch gezogen wurde. Also in jüngerer Vergangenheit haben wir sehr viele Angebote im Internet, die toll präsentiert werden und im Reklamationsfalle haben Sie bestenfalls irgendeine Hotline im Ausland und geben es dann irgendwann auf, ja, weil das waren dann 100 Euro, die sie in den Sand gesetzt haben. Nur wenn das eben 100.000 Leuten passiert, ist es auch ein großer finanzieller Schaden. Also in einem Satz gesagt, keiner hat behauptet, dass nur die Vorsorgeprodukte Vertrauensgüter sind. Aber wenn Sie sich das Volumen anschauen, dann ist volkswirtschaftlich und aber auch für das Einzelschicksal der Schaden da richtig schlimm. Also mein sehr geschätzter Kollege, Professor Sebastian von der Uni Regensburg, hat mit seinem Team ja nachgewiesen, dass die Vertriebskosten durch die Provisionswelt nur so etwa 9 Milliarden Euro pro Jahr kosten für die deutsche Bevölkerung. Dass aber der finanzielle Schaden etwa das Zehnfache, nämlich 98, also fast 100 Milliarden ist. Warum? Weil durch diese Interessensteuerung ja auch Produkte mit einer schlechteren Effizienz, also über den Kostenschaden hinaus vermittelt werden. Und da hört der Spaß auf. Altersarmut in Deutschland ist hausgemacht zu großen Teilen.
Wenn wir die Diskussion zurückführen, noch einmal auf die Provisionsberatung, wir sind ja schon gewisserweise dort. Sagen Sie, es ist natürlich nur vordergründig unentgeltlich, und das wäre schwierig. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass seit dem 1.8.2014 ja Banken offenlegen müssen, wo sie ihre Provision herkriegen, wie vergütet wird und so weiter. Ist das für Sie ein richtiger Schritt in die richtige Richtung oder ist es immer noch intransparent? Wohl wissend auch, dass angeblich die Bankberatung an Qualität zugenommen hat im Rahmen auch von MiFID.
Ja, also wenn Sie fragen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung, dann würde ich ganz kurz antworten zunächst mal, es ist gut gemeint, aber auf alle Fälle nicht gut gemacht. Und gut gemeint ist manchmal gerade kontraproduktiv. Also Sie haben ein persönliches Beratungsgespräch meistens. Da zählt das gesprochene Wort, da ist der Fokus der Kundin, des Kunden auf dem Vertriebler oder der Vertrieblerin. So, und in der Masse von Papier geht irgendwo unter eine Information, die übrigens auch noch kritikwürdig und unvollständig ist über Provisionsweitergaben, über Kickbacks, die Sie was, Binnenvergütung oder sowas nennen. Also die BaFin hat vor ein paar Monaten problematisiert und wird es weiter verfolgen, dass der Versicherer Generali nicht nur eine Rückvergütung an die Kapitalanlagegesellschaften, also in die Fondsgesellschaften zahlt, sondern parallel auch noch an große Finanzvertriebe, damit eben die Mitarbeiter von den Vertrieben in den Fondspolicen die Kunden bei der Stange halten. Und da sehen Sie, da ist eine Gemengelage, die ist im Ergebnis einfach toxisch, die ist höchst unerfreulich und es gibt nur einen Verlierer und das sind die Kunden.
Ja, jetzt ist es uns natürlich daran gelegen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich von Verlierern zu Gewinnern zu machen. Mhm. Und wenn wir jetzt weggehen von Provisionsberatung und sagen, dort gibt es nichts zu gewinnen, dort gibt es hauptsächlich Verlierer, wie werden wir sie denn zu Gewinnern machen? Was wäre ein Gegenmodell? Also Honorarberatung fällt mir ein.
Das Gegenmodell ist ganz, ganz einfach. Zum einen, ich denke, dass Ihr Haus, und deswegen bin ich auch bereit, Zeit und Mühe völlig unentgeltlich auch für die Finanzaufklärung, die Sie dann wiederum kommunizieren und auch den Hintergrund ja übernehmen, dazu beizutragen. Zum einen gibt es eben die Welt der mündigen Selbstentscheider. Je mehr mündige Selbstentscheider wir hinkriegen, je größer dieser Anteil wird, desto besser. Das erleben Sie zum Beispiel positiv auch in den USA, wo man sieht, dass eben diese mündigen Selbstentscheider sehr kritisch sind. Und wenn Sie das beobachten, dann kann man schon hinterfragen, warum ist das Kostenniveau, die Transaktionskosten, der Gegenwind für den Endverbraucher dort weniger als halb so hoch als bei uns. Mhm. Also die erste schnelle Antwort wäre mündiger Selbstentscheider. Mhm. Echte Beratung, vor allem persönliche Beratung von Person zu Person, N gleich 1, ja, ist einfach teuer. Das ist so. Und die wird durch die Art der Vergütung nicht billiger, die wird nicht geringer. Es gibt Untersuchungen, die sagen, die Honorare sind etwa nur ein Drittel im Vergleich zu den Provisionen. Also gerade die Geringverdiener würden mit Honorarberatung besser fahren. Und davon profitieren, ja. Das versucht die Branche immer anders darzustellen. Die behauptet immer, ja, dann werden nur noch die Reichen echt beraten und die anderen können sich nicht leisten. Mhm. Also der Endkunde, der persönliche Beratung wünscht, der zahlt so und so. Mhm. Und jede Form von Beratung wird ein Eigeninteresse haben. Der Honorarberater wird zum Beispiel lieber 5 Stunden beraten statt 2. Mein Handwerker würde auch gerne länger arbeiten oder mehr Quadratmeter aufschreiben, ja, beim Fliesenlegen, ja, ein bisschen aufrunden oder beim Dachdecken. Aber das sind wir als Endverbraucherinnen und Endverbraucher eher gewohnt. Mhm. Also damit können wir besser umgehen. Also mir geht es vor allem um die Transparenz. Mhm. Und es geht mir darum, dass eben Interessenkonflikte, die jeder hat, dass die möglichst gering sind. Transparenz verringert es. Also wenn Sie die Quadratmeter schnell nachrechnen können, dann geht mein Spielraum hier zu mogeln nach unten. Ja. Und da würde letztlich eben ein enormer Wohlstandseffekt für die Verbraucherinnen entstehen.
Ja. Lassen Sie es uns noch eben kurz einmal zurückholen, nur damit wir die Begriffe erklärt haben. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen unter den hinten übergefallen. Wir haben einmal die Provisionsberatung, die ja vordergründig kostenfrei ist, aber dann über Vertriebsprovision am Ende Geld kostet, sofern ein Produktabschluss dann halt stattfindet. Und die Honorarberatung, auf die wir jetzt in der vorangegangenen Frage zu sprechen gekommen sind, die halt losgelöst vom Produktverkauf ist und wo ich als Kunde oder Kundin eben den Berater oder Beraterin dann für die Beratungsleistung bezahle und es kann am Ende auch kein Produktverkauf stehen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Das haben Sie wunderbar wiedergegeben. Ich würde es vielleicht mit 2 Sätzen und mit anderen Bitte. Worten sagen. Also bei der Honorarberatung zahlen Sie erkennbar, transparent und direkt an Ihre Beraterin, an Ihren Berater. Mhm. Bei der Vertriebsberatung, was ich eben Vertrieb oder Verkauf nennen würde, ist die Beratung scheinbar kostenlos. Sie wird letztendlich aber trotzdem von mir als Endkunde bezahlt über den Produktverkauf. Und wenn ich kein Produkt abschließe, wenn ich mit einem Dankeschön und der geleerten Tasse Kaffee wieder vom Schalter aufstehe oder vom Beratungspult, dann schaut der andere in die Röhre. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen. Selbst wenn mein Gegenüber ein Festgehalt hätte bei einer Bank und keine Provision, werden seine Vertriebszahlen nicht stimmen. Und das Vertriebscontrolling mittlerweile bei den Instituten ist gnadenlos. Ich weiß, wovon ich rede. Denn ja. ich schule solche Bankkaufleute und Versicherungsleute, die bei mir einen Bachelor oder einen Master machen wollen an der Hochschule, um dem Vertrieb zu entkommen. Also ich weiß, wovon ich rede.
Ja, deswegen haben wir Sie ja auch eingeladen. Und die große Erkenntnis, die wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so stark herausgearbeitet haben, die Sie jetzt schon genannt haben, ist, Honorarberatung, der ja immer vorgehalten wird, sehr, sehr teuer zu sein, nur für vermögende Kunden zu sein, kann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, günstiger sein als die Provisionsberatung. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Sie haben mich absolut richtig verstanden. Sie wird vor allem, in den meisten Fällen wird sie günstiger sein und sie wird vielleicht verhindern im einen oder anderen Fall, dass ich eine Beratung in Anspruch nehme, wo ich eigentlich nicht unbedingt eine brauche, sondern wo ich nur zu faul bin, 3-4 Seiten etwas selber zu lesen und mir das bei einem Kaffee erzählen zu lassen. Da werde ich dann, wenn Sie sagen, Herr Walz, ich lese Ihnen das vor und ich koche auch für Sie Kaffee, aber die Stunde kostet eben 80 oder vielleicht sogar 150 Euro. Auch der letzte Satz als Stundensatz wäre nicht teuer, wenn Sie den Hintergrundaufwand eines echten Beraters sehen. Dann werde ich vielleicht sagen, naja, das und das und das kann ich selber. Also extra ETF bietet mir hervorragende Möglichkeiten in vielen, vielen Bereichen, die gesamte Anlage jetzt in der ETF-Welt zum Beispiel, zum mündigen Selbstentscheider zu werden. Aber ich sage das Gegenbeispiel, auch ein Professor Walz würde bei einer PKV, privaten Krankenversicherungsfrage, oder bei einer BU, Berufsunfähigkeit, da würde ich auf alle Fälle mir nicht einbilden, naja, ich bin doch Prof, ich bin doch gebildet, das mache ich doch alleine. Nein, da würde ich zu einem echten Berater gehen. Das wäre dann aber ein Versicherungsberater mit einer Zulassung und der könnte zu dem Ergebnis kommen, Herr Walz, in Ihrem Alter vergessen Sie Berufsunfähigkeit. Ja, vergessen Sie die Versicherung und Herr Walz, bei der PKV da jetzt wechseln, um Geld zu sparen, bitte lassen Sie es. Ja, dann zahle ich dem Geld und werde vor einem Fehler bewahrt, wobei mich der Vertriebler wiederum umbetten würde. In jeder Lage würde der irgendwie versuchen, mich umzubetten, also einen neuen Abschluss zu machen.
Sie haben es schon angesprochen, wir wollen mehr Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheider. In den USA ist diese Kultur schon viel verbreiteter. Das habe ich jetzt aus Ihren Aussagen jetzt entnommen. Wir als extra ETF arbeiten natürlich daran. Wie kann das noch weiter gelingen oder wie ist es denn in den USA gelungen, dass diese Kultur entstanden ist?
Naja, um ganz, ganz ehrlich zu sein, warum es in manchen Ländern besser gelingt und in manchen schlechter? Warum in den USA die Kosten im Schnitt für die Privatkunden unter der Hälfte liegen, also unter 50% im Vergleich zu Europa und insbesondere Deutschland, das gelingt mir nicht wirklich. Da würde ich mich überlupfen. Bei uns wird im Augenblick der Restaurantbesuch etwas teurer seit Corona. Mhm. Aber in Deutschland, alle Gäste aus dem Ausland haben gesagt, Mensch, wie kann man bei euch billig und gut essen? Ja, und dann war ich ein halbes Jahr in England beruflich und ich war entsetzt, wie teuer Restaurantsbesuche waren und wie schlecht das ist, was ich da bekommen habe. Also Fish and Chips, ja, war weit über dem Preis, was ich hier zahle für eine gute bürgerliche deutsche Mahlzeit. So, solche Dinge können Sie nicht monokausal und nicht so einfach erklären, das muss ich zugeben. Aber wenn Transparenz zunimmt, dann wird der Wettbewerb höher. Ich möchte das Beispiel ETFs nehmen. Schauen Sie mal, wie beinhart der Preiswettbewerb und der Qualitätswettbewerb in der ETF-Welt ist. Mhm. Ich war einer der ersten in Deutschland, privat jetzt, die ETFs angeschafft haben. Ich habe ganz kurz geguckt, habe das so in Amerika angeguckt und dann habe ich relativ bald gekauft. Ich würde diese Produkte der ersten Kaufjahre, die würde ich heute nie kaufen, weil es genau die gleiche Qualität oder sogar besser zu einem noch viel günstigeren Preis gibt. Ich behalte die aber, weil ich natürlich hohe steuerliche Effekte auslösen würde, die ich lieber gerne in 10 oder 20 Jahren auslöse. Aber nochmal kurz zusammengefasst, der Preiswettbewerb und der Qualitätswettbewerb bei ETFs ist beinhart, weil sie eine hohe Transparenz haben. Mhm. So, die gemanagten Produkte müssen immer noch die Leute verdummen. Wir sind ja im frühesten Mittelalter, in dem sie solche Sätze absondern wie: damit kannst du aber nicht den Markt schlagen. Du wirst nie eine Überrendite über den Markt erzielen. Ja, wobei wir genau wissen, dass aktive Manager nur mit aktiven Managern handeln können, weil die ganzen ETF-Leute, die ja den Markt abbilden, die handeln ja mit denen nicht. Also muss jedem Gewinner einem Verlierer entsprechen. Also ist aktives Management ein Nullsummenspiel. Danke, dass ich das nochmal kurz sagen durfte.
Ich würde noch einmal auf den Stand der finanziellen Bildung zu sprechen kommen. Jetzt wissen wir ja, in Deutschland ist es darum nicht sehr gut bestellt. Ich möchte jetzt niemanden hier zu nahe treten, aber es kann natürlich besser sein. Wenn ich jetzt wenig Ahnung von Finanzen habe, brauche ich einen Berater so oder so? Aber in den Gesprächen, das haben Sie dargelegt, gibt es diese asymmetrische Wissensverteilung zwischen Berater und Kunde. Das heißt, der Berater weiß immer mehr, der Kunde weiß im Prinzip nicht viel, logischerweise, sonst wird er ja alles selbst entscheiden. Wie kann ich dem denn begegnen im Beratungsgespräch?
Zwei Ansatzpunkte habe ich. Zum einen möchte ich hinterfragen, ob Sie als Kunde nicht ein bisschen Wissen oder ein Grundlagenwissen sich doch selbst erarbeiten können. Wir haben heute so tolle Möglichkeiten. Wir leben eigentlich von der Informationsmöglichkeit in der besten aller Welten. Das gab es noch nie. Also wenn ich morgen die Diagnose habe, ich hätte eine bestimmte Krankheit, wenn ich eine bestimmte Operation machen lassen muss, dann kann ich mich doch an neutraler Stelle, ja, seriös informieren und ich komme mit dem Arzt nicht auf Augenhöhe, aber fast auf Augenhöhe. Ja, wenn der dann mich mit lateinischen Ausdrücken zutextet, ja, dann kann ich die Wörter nachgucken oder ich kann es sogar vorbereiten und dann lasse ich das so ein bisschen durchklingen und dann merkt er, naja, so ganz uninformiert ist der Walz nicht. Und genau das empfehle ich in allen finanziellen Dingen auch. Ich habe ehrlich gesagt, persönliche Beratung ist aufwendig, klar. Deswegen sollten mündige Kunden den Teil der Information, den sie eigentlich unschwer erkennen können, der nicht zu spezifisch und nicht zu komplex ist, diese Hausaufgaben sollten sie selber machen. Also ich habe große Sympathie für Ärmere. Ich habe sehr viele Sympathie für Überarbeitete, aber wenn jemand faul ist, sorry, dann muss er zahlen. Dann kann ich ihm nur sehr bedingt helfen. Ja. Und das andere kann ich ganz kurz machen, das haben wir eigentlich schon angesprochen, die Art des Vergütungsmodells determiniert bestimmt das Ausmaß des Interessenkonfliktes. Mhm. Und deswegen, ja, deswegen war ich auch gegen diese Payment for Order Flow Geschichte, weil einfach der direkte Weg ist der ehrlichere. Und langfristig profitieren die Kunden, die Bürger davon.
Wir haben jetzt dieses Dilemma angesprochen. Ich weiß als Kunde, Kundin immer weniger als der Berater und die Beraterin. Ich muss mich im Vorfeld etwas aufschlauen, um nicht komplett ausgeliefert zu sein. Jetzt habe ich das gemacht. Jetzt gibt es aber im Gespräch ja noch viele weitere Faktoren, wie dann der Produktverkäufer mir dann zu Leibe rücken kann. Und Sie haben da auch psychologische Kniffe in der Gesprächsführung ausgemacht und genannt. Vielleicht können Sie uns die mal einmal darlegen, damit wir da unseren Zuschauern auch eine Handreichung geben.
Ich kann jetzt eine minimale Kostprobe rüberreichen, einfach damit unsere Zuschauerinnen sehen, wie vielfältig das ist. Also ich werde als Normalbürger, der nicht in der Branche arbeitet, ja, als super tolle Ärztin, als engagierter Krankenpfleger oder Starkstromelektriker, ich werde nie mit einem Vertriebsprofi, der auch in diesen ganzen Triggerbegriffen und in diesen Mechanismen geschult ist, ich werde nie ganz auf Augenhöhe kommen. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel, indem ich ein paar von den 28 Tricks, die ich in dem Buch da beschrieben habe mit dem Herrn Bosetti gemeinsam, ich kann ein paar Fragen stellen, ich kann auf ein paar Dinge achten und wenn das kommt, dann weiß ich, aha, jetzt werde ich manipuliert. Also der Comedian Hirschhausen, Der hat mal vor Jahren gesagt, Manipulation ist so ein bisschen, oder auch Finanzvertrieb ist so ein bisschen wie Zaubern. Was macht der Zauberer? Der fokussiert unsere Aufmerksamkeit hier auf das Häschen und mit der anderen Hand hinter dem Rücken, Sie sehen es nicht, wird schon der nächste Trick vorbereitet. Mhm. Also defokussieren und fokussieren, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge lenken und von anderen Dingen wegnehmen. Mhm. Das ist so ein Basistrick. Und die Gegenstrategie wäre, dass man als Kunde immer noch mal nachfragt, dass man sagt, ja und noch, also die kriegen ein, zwei, maximal drei Argumente. Und 90-95% aller Menschen sind nach drei Argumenten müd oder satt und trauen sich nicht oder sind sowas von scheinbar überzeugt oder vollgemüllt mit Informationen. Und dann müssten wir sagen, ja, aber Entschuldigung, gibt's auch Nachteile? Und Sie haben mir jetzt gesagt, es wäre steuerlich vorteilhaft. Weil worin besteht der steuerliche Vorteil? Wie ist der? Wie groß ist der? Wie steht der in der Relation zu den Kosten? Gibt es da Beispiele? Gibt es da Gegenbeispiele? Ja. Ja. Und dann nimmt der Grad der Manipulation auf alle Fälle ab.
Sehr schön oder sehr plakativ fand ich den Begriff Triggerworte. Was sind solche Triggerworte? Gibt es da so zwei, drei, wo direkt die Alarmglocken angehen sollten?
Also es gibt ein ganz, ganz schlimmes und dann gibt es noch so ein paar, die danach kommen. Das schlimmste und häufigste Wort ist Steuerersparnis. Das ist das Totschlagargument. Ja? Und ich sage immer, Menschen, die wirklich wohlhabend geworden sind, die reich geworden sind, die sind es nicht durch Steuerersparnis. Ja. Und wenn Sie Ihre Steuerersparnis maximieren, kann es sehr gut sein, dass Sie im Ergebnis zwar minimale Steuern gezahlt haben, aber ein kleines Vermögen aufgebaut haben. Der durchschnittliche Deutsche ist locker bereit, einen Euro zum Fenster rauszuschmeißen, wenn er 40 Cent Steuern spart. So, und das ist das Ende von fast allen Versicherungsprodukten im Vorsorgebereich. Ja, keine pauschale Kritik. Also ich habe auch eine Kfz-Versicherung, eine Hausratsversicherung. Aber trennen Sie Versichern und Sparen mit und glauben Sie nicht an diesen Triggerbegriff der Steuerersparnis. Des Weiteren, um noch ein paar ganz schnell zu nennen,
bitte, ja.
Ich unterscheide zwischen Giertrigger und Angsttrigger. Also Angsttrigger ist, ja, Sie wollen doch nicht alles verlieren. Oder ach, wenn Sie jetzt einen ETF kaufen, sind im Urlaub und die Aktien steigen, da kümmert sich keiner um Ihr Geld. Ja, ich kenne Menschen, die hatten einen gemanagten Fonds und der Fondsmanager hat sich entweder auch nicht ums Geld gekümmert oder er hat was Falsches gemacht, nämlich viel zu spät verkauft und viel zu spät wieder zurückgekauft. Also da bin ich mit dem Index gar nicht so unglücklich. Also kümmert sich keiner um ihr Geld oder, ja, was der Professor Wald sagt, theoretisch hat er recht. Aber in der Praxis, Sie können damit eben überhaupt keine Überrendite erzielen. Sie können nicht den Markt schlagen. Ja. Mensch, sind Sie ansonsten, liebe Frau Müller, sind Sie ansonsten mit was Durchschnittlichem zufrieden? Gehen Sie in ein durchschnittliches Restaurant, fahren Sie ein durchschnittliches Auto? Nur bei uns können Sie überdurchschnittlich sein. Das sind die Gierträger. Ja. Also die Angstträger, man sagt Deckelklappern, nennt man das auch. Ja, man droht mit was ganz Fürchterlichem und Gierträger sind eben die Positiven, die Visionen, der Lottogewinn. Ja. Und das älteste Buch der Anlagepsychologie, ich liebe es, heißt auf Deutsch übersetzt zwischen Angst und Gier, nämlich Between Greed and Fear.
Ja.
Greed ist die Gier, Fear ist die Angst.
Jetzt muss ich doch einmal nachfragen, ob ich jetzt nicht 6 Jahre meiner Karriere dann irgendwie eine Lüge gelebt habe. Und zwar hieß es bei uns immer, wenn es um Beratung geht, beispielsweise rechnen Sie Kosten als Berater immer runter. Wenn ein Produkt, was auch immer, im Jahr, ich nehme jetzt eine gegriffene Zahl, 120 Euro kostet, dann sagt man natürlich, ach, schauen Sie mal, das kostet Sie im Monat nur 10 Euro. Das sind, weiß ich nicht, 3 Cappuccino jetzt vielleicht. Und am Ende eines Gesprächs den Kunden, die Kundin zu verabschieden und zu sagen, das war aber eine gute Entscheidung, Herr Walz. Sind das auch psychologische Tricks? Muss ich mich jetzt schämen?
Nein, Sie müssen sich nicht schämen, aber es sind natürlich psychologische Tricks. Das erste ist das Prinzip der Preisspaltung oder der Verwendung unterschiedlicher Preisbasen. Ich könnte je nach Tagesform, könnte ich mich köstlich amüsieren oder Wutanfälle kriegen beim Lesen von sogenannten Produktinformationsblättern, die ein Lehrstück ist, wie man die Leute für dumm verkauft, weil unterschiedliche Kosten in unterschiedlicher Art dargestellt werden als Prozentsatz oder als Eurobetrag und auf unterschiedliche Basen. Und wenn die Leute mit mir reden, dann bringen die das immer, die vergleichen dann 2%, 2,5% Vertriebskosten mit irgendwelchen anderen Kosten, die sind aber jährlich und die sind einmalig. Und die einen beziehen sich auf die Beitragssumme und die anderen beziehen sich auf die monatliche Rente und so weiter. Also das ist eine herrliche Verwirrung, ein Babylon und Intransparenz, da waren wir schon, dient natürlich nur einem. Das, ja, dem Kunden nicht. Das Zweite, was Sie sagten, ist die Bekämpfung von Nachkaufdissonanzen. Also egal, wie der Kunde, die Kundin sich entschieden hat, welches Produkt es war, auch wenn der G80-Jährige den Bausparvertrag unterschrieben hat, weil wir halt Bausparwochen hatten, dann sagt man der zum Abschluss natürlich, Sie haben gut entschieden, Sie sind klug, ja. Man macht den anderen groß, man fördert seine Selbstüberschätzung, um diese sogenannten Nachkaufdissonanzen gering zu halten.
Ja.
Das macht man auch in der Pflege des Kunden, so lange, bis die Stornohaftpflicht vorbei ist. Danach ist es egal.
Das ist ja schon Populismus. Nein, Quatsch. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt hauptsächlich Bankberater, Bankberaterinnen unter die Lupe genommen, Honorarberater, Honorarberaterinnen. Es gibt aber auch, das fand ich sehr, sehr interessant, also ich bin ja jetzt nun nicht ganz unerfahren, aber Sie haben eine Wortwolke in Ihrem Buch mit ja Titeln von Beraterinnen, Beratern, Finanzcoaches und so weiter und so fort. Und manche davon habe ich ehrlicherweise noch nie gehört. Wie kann ich denn dort als ja normaler, in Anführungsstrichen, Kunde dem habhaft werden? Oder wo weiß ich, okay, das ist ein geschützter Begriff, dort bin ich vielleicht eher in den richtigen Händen?
Also offen und ehrlich, einfach ist es nicht, wenn man die richtigen Quellen liest. Also ich habe da auch ein paar Blogbeiträge dazu geschrieben, dann ist es wiederum einfach. Aber vielleicht bevor ich es erkläre, möchte ich ganz offen und ehrlich mal berichten. Ich habe locker meinen Doktor geschafft, meine Doktorarbeit. Ja, ich habe Bankkaufmann gelernt, bin Diplomkaufmann, Betriebswirt, Volkswirt und so weiter. Und ich habe das alles nicht kapiert. Ich habe wirklich erst vor ein paar Jahren, wo ich ganz tief in den Verbraucherschutz eingestiegen bin, habe ich das kapiert, dass es so 200 bis 300 Worte gibt, Berufsbezeichnungen gibt, von denen aber nur so etwa 7, 8 geschützt sind.
Ja.
Ja? Mhm. Und die Zulassung als Versicherungsvermittler zum Beispiel oder als Finanzanlagenvermittler oder Immobilienkreditvermittler, das sind alles provisionsfinanzierte, das alles zusammen regelt etwa 400.000, ganz grob, ja, nageln Sie mich auf 10.000 Personen hin oder her nicht fest, ja, diese drei, so, und für wenige hundert Versicherungsberater, Finanzanlagenberater oder unabhängige Honoraranlageberater und echte Immobilienkreditberater, Rentenberater habe ich auch noch vergessen. Da brauchen wir allein 5 verschiedene Regulierungen. Oh, und wow. Otto Normalverbraucher hat 0 Chance, das zu verstehen. Also da muss man wirklich dann ein bisschen tiefer reingehen. Der schnelle Tipp ist, schauen Sie bitte ins Impressum. Fast alle, die Ihnen gegenüberstehen, haben eine Internetseite und im Impressum müssen die ihre Zulassung darstellen. Und dann erkennen Sie, hat jemand ein Vertriebsinteresse oder ist es wirklich wie mein Rechtsanwalt, wie meine Steuerberaterin, ein echter Berater, den ich zwar zahle, der aber auch wirklich meine Interessen vertritt.
Was jetzt in letzter Zeit sehr starke Konjunktur hat oder ja sehr stark im Fokus ist, ist der Finanzcoach. Und das klingt natürlich super, ne? Also ein Coach ist ja immer, das klingt so, als würde ich an was arbeiten, der begleitet mich. Im Fitnessstudio habe ich ja auch einen Coach. Warum nicht einen Finanzcoach haben? Was halten Sie denn davon? Ist das ein geschützter Beruf oder Berufsbezeichnung?
Er ist nicht geschützt und das ist das Problem. Und die Qualitätsunterschiede sind immens. Ich würde jetzt hier mal ausnahmsweise einen Namen nennen, Frau Monika Müller. Das ist die erste deutsche Finanzcoachin. Wenn sie keine Frau wäre, würde ich sagen, sie ist ein Urgestein. Also ich sage jetzt mal so, das ist die Mutter der seriösen Finanzcoaching in Deutschland. Mhm. Und sie hat Psychologie studiert. Sie ist Diplompsychologin. Mhm. Die hat es jahrelang betrieben. Die hat publiziert. Sie ist zertifiziert und so weiter. Und sie bildet auch hochqualifizierte Coaches auf. Das ist das obere Ende. Mhm. Dann möchte ich aber genauso, ich stehe dazu, die sollen mich ruhig verklagen, ich stehe dazu, das untere Ende nennen. Die DVAG steht dazu, ja, dass sie ihre Mitarbeiter an einer Wochenendschulung, ich denke, 2/3 von dem Wochenendschulung war Kegeln und Chaka Chaka, hat sie in einer Wochenendschulung ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Finanzcoach ausgebildet. Die nennen sich jetzt auch alle Finanzcoach. Die verderben natürlich für die echten Finanzcoach das Image. Ja, aber so ist es eben, wenn ein Berufsstand nicht geschützt ist. Und da haben wir dringenden Handlungsbedarf, aber Sie und ich können an dem Zustand nichts ändern. Wir können nur die Leute warnen und sagen, wenn jemand sagt, er sei Finanzcoach, sei ganz, ganz vorsichtig, überprüf seine Qualifikation, und eine Zertifizierung bei einem echten Profi ist das Mindeste. Das haben natürlich die Leute mit dem Wochenendlehrgang von der DVAG nicht. Und wenn ein Finanzcoach dann als Hintergrund noch ein Psychologiestudium hätte, dann wäre das für mich die Königsklasse. Ja. Und die Leute können eine Menge bewirken, aber diese Massenbewegung im Augenblick ist ein Versuch der Regulierung zu umgehen.
Ja. Ich hatte es auch im Gespräch mit einer Finanzcoachin mal herausbekommen oder den Hinweis bekommen, ein Finanzcoach ist ja nicht notwendigerweise ein Produktverkäufer. Also es geht ja häufig auch darum, Wissen zu vermitteln und die Motivation und Einstellung zu Finanzen zu verändern und nicht notwendigerweise nur um Produktverkäufe. Kann man da...
Ich bin jetzt locker als Sie. Ich widerspreche Ihnen ungern, aber ganz respektvoll mache ich das. Sie sagen, er ist nicht notwendigerweise ein Produktverkäufer. Ein echter Coach, der darf kein Produktverkäufer sein. Ah. Der Coach arbeitet an Ihnen, an mir, hinterfragt meine Glaubenssätze, gibt mir Denkaufgaben, ja, und er verkauft mir gar nichts. Der gute Berater, nicht unbedingt, aber es könnte sein, dass er mir einen Nettotarif anbietet, ohne Vertriebskosten. Aber der Coach sagt letztlich, mit der Denke bist du reingekommen. Ich habe dir ein paar Türen aufgemacht, jetzt gehst du mit einer anderen Denke raus. Und jetzt bist du zum Beispiel mündiger Selbstentscheider. Oder wenn du der Meinung bist, in dem Bereich brauche ich noch Hilfe, dann gehst du zu einem echten Berater und nicht zu einem Vertriebler.
Das ist doch gut. Das ist ja schon mal ein erstes Unterscheidungskriterium, wie ich unter Umständen einen guten Coach halt finde dann für mich. Ne? Das ist halt nicht um Produktverkäufer. Geht es gut, dass Sie das angefügt haben. Wenn wir es jetzt noch einmal zusammenfassen. Als Kunde bewege ich mich jetzt in einer Welt, in der ich erstmal wenig Wissen habe und damit auf Berater und Beraterinnen treffe, die sehr viel Wissen haben. Ich muss mich aufschlauen und ich sollte gucken, mit wem habe ich es dort zu tun? Sind das Menschen, Beraterinnen und Berater, die einen Abschluss haben, oder ist das ein geschützter Beruf? Ist das vielleicht ein Kammerberuf und so weiter und so fort? Und ich sollte auf Triggerbegriffe in der Beratung achten. Habe ich Sie da richtig verstanden? Habe ich was ausgelassen in unserer Zusammenfassung?
Nein, Sie haben nichts ausgelassen. Ich würde jetzt sagen, ich sollte unbedingt Beratung und Vertrieb unterscheiden. Und ich sollte wissen, dass etwa 98% der Leute, die sich Berater nennen, Vertriebler sind. Und das ist ein ehrenwerter Beruf, aber die wollen mir was verkaufen. Und das muss ich wissen. Und das ist beim Auto leichter zu erkennen als bei einer Finanzdienstleistung oder einem Vorsorgeprodukt.
Sehr gut. Herr Dr. Walz, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Da gehen wir doch noch persönlich auseinander, so kontrovers war es dann ja am Ende gar nicht.
Natürlich nicht. Wunderbar. Ich denke, es ist deswegen auch naturgemäß nicht kontrovers. Diejenigen, deren Geschäftsmodelle ich total ablehne, die würden mich nie zu einem Interview bitten. Mhm. Und Sie sind ja auch in einer Welt der Clean Fees, also der niedrigen und sauberen Gebühren, das sind ja Clean Fees, unterwegs, in der nicht noch ganz viele Weitergaben, Retrozessionen und dieses ganze hintenrum der Fall ist. Schon allein deswegen ist kein so großer Interessenkonflikt.
Wunderbar.
Ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen reden durfte.
Ich habe zu danken, Herr Dr. Walz. Dann bis zum vierten Mal, wenn wir Sie dann einladen werden, dann vermutlich.
Mal schauen, wir bleiben gesund. Ne?
Sehr gut. Das war's schon wieder mit unserem Talkformat für diese Woche. Zu Gast war Professor Dr. Hartmut Walz. Und wie sich zeigt, ja, aller guten Dinge sind drei. Ganz wunderbar. Wenn ihr das auch so seht, dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion. Lasst es mich wissen. Lasst ein Like und ein Abo da. Unterstützt euch bei euren Investmententscheidungen, so wie wir es bei Extra ETF auch tun. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine gute Börsenwoche zu wünschen und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis ganz bald hier auf unserem Kanal. Ciao!